Nichts gehört der Vergangenheit an, alles ist Gegenwart und kann wieder Zukunft werden. So formulierte Fritz Bauer seine Überzeugung. Ohne Fritz Bauer wäre das postfaschistische Deutschland ein anderes gewesen. Mit dem Frankfurter Auschwitz-Prozess strafte er den Leugnern des Holocaust Lügen und entfachte erstmals eine breite öffentliche Debatte. Und auch der berühmte Eichmann-Prozess in Israel wäre ohne Bauer nicht möglich gewesen. Der Staatsanwalt glaubte nicht an die deutsche Nachkriegsjustiz und verriet Eichmann Aufenthaltsort an den israelischen Geheimdienst Mossad. Doch während der Eichmann-Prozess zum 50. Jahrestag gerade viel Aufmerksamkeit bekommt, droht einer der großen Aufklärer ins Dunkle der Geschichte zu entgleiten. Fritz Bauer, Tod auf Raten, ist ein Dokumentarfilm, der gegen dieses Vergessen ankämpft. Ich spreche mit der Regisseurin des Dokumentarfilms, Ilona Ziok. Schönen guten Tag.
Hallo.
Frau Ziok, Fritz Bauer hat als Staatsanwalt die Verbrechen Deutschlands zwischen 1933 und 1945 verfolgt. Was macht ihn besonders? Denn schließlich ist es die Aufklärung von Verbrechen, die Aufgabengebiete eines Staatsanwaltes sind.
Ich weigere mich immer ein bisschen, ihn als Verfolger zu bezeichnen. Er wird auch gerne als Nazi-Jäger und als Rächer bezeichnet. Das stimmt nicht. Hinter allem, was Bauer getan hat, stand etwas Wichtigeres, nämlich Humanismus und Demokratie. Und wenn er diese Prozesse geführt hat, dann hat er sie geführt, weil sie notwendig waren, um irgendetwas Wichtiges auf dem Weg zur Demokratisierung Deutschlands zu bewirken. Zum Beispiel, der erste, den Prozess haben Sie nicht erwähnt, dabei ist es der allerwichtigste, das ist der Rehmer-Prozess. In diesem Rehmer-Prozess, den er als Vorwand genommen hat, weil Rehmer durch die Lande lief in den Anfang 50er und verkündete, dass der ganze Widerstand gegen Hitler Verbrecher, Kriminelle, Vaterlandsverräter seien. Das hat Bauer als Vorwand genommen und hat quasi ihn vors Gericht gebracht, also der Rächer, würde ich jetzt sagen, würden andere sagen, nein, es ging aber gar nicht darum, ihn und hinter Gitter zu bringen, denn er hat sogar vergessen, den Antrag auf das Strafmaß, also wie hoch das Strafmaß sein soll, zu stellen, sondern es ging darum, dass er auf diese Weise beweisen konnte, dass der NS-Staat ein Unrechtsstaat war. Das war das erste Mal in Deutschland, dass es ein Deutscher getan hat. Und indem er durch wirklich Dokumente aus allen Religionen, aus allen Kulturen gezeigt hat, dass ein Unrechtsstaat, also sozusagen wenn von einem Tyrannen regiert, dass es einer ist, konnte er den Widerstand gegen Hitler rehabilitieren. Und darum ging es ihm bei diesem Rehmer-Prozess. Also es ging gar nicht, den Rehmer hinter Gitter zu bringen, sondern den NS-Staat zum Unrechtsstaat zu erklären und auf diese Weise die Aufrechten, die gegen Hitler waren, zu rehabilitieren. Und genauso im Auschwitz-Prozess ging es ihm nicht darum, die Leute hinter Gitter zu bringen, sondern gegen die Auschwitz-Lüge anzukämpfen, zu zeigen in diesem Prozess, in dem nämlich die Opfer zum ersten Mal in Deutschland, weil davor schon in Israel, in dem Eichmann-Prozess, sozusagen zu Wort kamen und ihr Leid darstellen konnten. Und auf diese Weise, durch Dokumente, durch Zeitzeugen, wurde klar, dass das überhaupt keine Lüge war, sondern die schlimmste Realität, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und darum ging es. Und beim Eichmann-Prozess war das ähnlich gelagert, nur da wurde es zum ersten Mal weltweit sozusagen verkündet, was da geschehen ist, und die Maschinerie des Todes wurde deutlich gemacht. Also wie das Nazi-Deutschland alles so vorbereitet hat, dass es so viele Millionen vernichten konnte.
Ja, aber warum war er der einzige Anwalt? Warum gab es nicht mehr von seiner Sorte?
Weil die meisten selbst Nazis waren. Gleich nach dem Krieg. Das bedeutet, sie waren gar nicht interessiert, dass es ans Licht kam. Und wenn sie selbst nicht Nazis waren, dann haben sie irgendwelche in der Familie gehabt. Das sagt auch, glaube ich, einer in meinem Film, einer der Richter, glaube ich, der Herr Dück sagt das, glaube ich. Wenn sie selbst nicht vorbelastet waren, so war es bestimmt einer in der Familie, denn die meisten haben ja mitgemacht. Ich meine, zum Widerstand gehörte eine schwindende Minderheit.
Als Bauer den Aufenthaltsort von Adolf Eichmann erfuhr, hatte er kein Vertrauen in die westdeutsche Justiz. Wie konnte er aber gleichzeitig in genau diesem System arbeiten und dort für Gerechtigkeit kämpfen?
Ja, wieso nicht? Er war eben überzeugter Demokrat und er wollte Deutschland verändern. Solche Männer hat es immer gegeben in der Geschichte. Er hat Deutschland geliebt, er ist nach Deutschland zurückgekommen, er hat sich als Deutscher verstanden, obwohl er auch einen dänischen Pass hatte, er hätte da bleiben können. Die Dänen haben dann damals geschrieben in den Zeitungen, bleib bei uns, wir lieben dich und die wollen dich doch gar nicht haben. Damit meinten sie mit die Deutschen. Aber er ist trotzdem gegangen, weil er noch aus früheren Zeiten Schumacher, mit dem er befreundet war, der hat ihn zurückgeholt. Oder auch Zinn, das sind Leute, die er kannte, große Politiker, die gesagt haben, wir brauchen dich in Deutschland. Und er hat das verstanden, dass man eben unbelastete Leute auch braucht, die diese Demokratie in Deutschland aufbauen konnten und auch wollten nach dem Kriege und nach der Nazi-Herrschaft. Insofern ist das ja ganz klar. Er wollte für sein Land etwas tun und es sozusagen auf den rechten Weg bringen.
Ich selber kann eigentlich nur sagen, dass das Bekenntnis zum Recht und auch das persönliche Engagement jedenfalls für mich das Entscheidende schien. Und ich möchte eigentlich wünschen, dass junge Menschen heute vielleicht denselben Traum von Recht besäßen, den ich einmal hatte. Und dass sie das Gefühl haben, dass das Leben einen Sinn hat, wenn man für Freiheit, Recht und Brüderlichkeit eintritt.
In diesem Tonausschnitt spricht Fritz Bauer von der Freiheit, Recht und Brüderlichkeit. Ist es überhaupt möglich, den Holocaust juristisch aufzuarbeiten und Begriffe wie Gerechtigkeit zu benutzen, wenn schon ein einziger für den Tod von Hunderttausenden verantwortlich ist?
Er meint, diese Begriffe sind für die Jugend gemeint. Dass er sagt, also das sind seine Maxime und das sind Maxime, die er sozusagen der jungen Generation mitgeben will. Denn dass die alten Nazis die nicht hören wollen, das war ihm ganz sicher klar. Denn es war ja auch, das ganze Dilemma war, dass Fritz Bauer zum Beispiel meinte, dass kein einziger gesagt hat, es tut mir leid, was geschehen ist. Und insofern richtet er diese Worte, seine Maxime an die Jugend und an die Generation, in die er sozusagen alle Hoffnung für Deutschland setzt. Und dass wir heute eine Demokratie haben, wie wir sie haben. Und ich denke, dass man wirklich sagen kann, dass wir eine der besten Demokratien auf alle Fälle in Europa sind. Das haben wir Fritz Bauer zu verdanken. Und es ist auch so, dass die Jugend, die den Film sieht, die sind begeistert und die finden ihn ganz, ganz toll, weil er ihnen aus der Seele spricht. Bis heute. Obwohl das vor, wann hat er das gesagt? Vor über 40 Jahren.
Sie haben den Umgang heute mit angesprochen. Es ist ganz interessant, wie sich auch die Medien heute mit Fritz Bauer beschäftigen. In dem aktuellen Spiegel taucht sein Name tatsächlich ein- oder zweimal im Kontext von dem Eichmann-Prozess auf. Aber insgesamt wird er tatsächlich stiefmütterlich oder nennen wir es problematisch behandelt. Woran liegt das, dass die Medien noch immer Berührungsängste mit Fritz Bauer haben?
Na, einmal, weil er so ein Freidenker war und einer, der sozusagen auch mal das Recht hat, Recht sein lassen, wenn es darum ging, für Humanität einzutreten. Denn es wird ihm vorgeworfen, dass er eben Eichmann, er hat ihn nicht ausgeliefert oder er hat nicht die Adresse verraten, weil die war bekannt. Die wusste unsere Regierung, die wusste die Geheimdienste, die wussten alle Leute, die wichtig waren in Deutschland, aber es wollte niemand, dass da irgendetwas berührt wird, dass da irgendetwas ans Licht kommt. Insofern hat sich dann keiner bemüht, etwas zu unternehmen. Und er wollte es, weil es war die Chance, das erste Mal eben das ganze Verbrechen der Hitler-Ära ans Licht zu bringen. Und weil er wusste, dass das in Deutschland nicht geschehen würde, damals hat er sich eben an Israel gewandt. Und das hat er als Privatperson übrigens getan. Auf seine eigenen Kosten ist er dahin gefahren. Das hat die FAZ, glaube ich, auch ganz gut in der Regionalausgabe allerdings nur geschrieben. Die beschäftigen sich etwas mehr mit Bauer. Warum er in den anderen Artikeln so stiefmütterlich behandelt wird, ja, das ist mir auch ein Rätsel. Der wird sogar bei der Ausstellung über den Eichmann-Prozess in Berlin, also auch wirklich unter ferner Liefen nur genannt. Er wird da als eines von drei Bildern gezeigt. Ich meine, wenn man die Geschichte etwas genauer weiß, wie ich das tue, dann weiß ich, warum diese drei Bilder da erscheinen. Aber eigentlich müsste er dort sofort, wenn man reinkommt, irgendwo ein Riesenbild von ihm sein, weil ohne ihn hätte es diesen Prozess niemals gegeben. Denn er musste wirklich Kollegen dort finden, die gedacht haben wie er, weil der israelische Staat hat ja ein Abkommen mit Deutschland gehabt, dass sie das alles ruhen lassen. Und er hat das auch sozusagen auf seine private Art und Weise gelöst. Und heute ist man sich einig, dass es ganz, ganz wichtig war, dass es passiert ist, weil da wurde zum ersten Mal wirklich die Maschinerie des Todes und des Tötens klar. Und das hat, das wollte natürlich niemand, dass das ans Licht kommt und auch weltweit. Und die Presse, warum tun sie sich so schwer? Weil er eben in keine Schublade passt. Ich glaube, den kann man, er war zwar Sozialdemokrat, aber er passt eben in kein, man kann ihn nicht einordnen in diesem Sinne, dass man sagt, der gehört zu uns, der gehört hier, den kann man nicht kaufen, den kann man dies nicht, der ist nicht bestechlich. Das war so ein ehrenhafter Mensch, dass ich glaube, dass viele davor erschrecken. Und ich meine, ich weiß nicht, wie es in der Presse ist, wer der Presse diktiert, was sie zu schreiben oder was sie hervorzuheben haben. Das hat sich ja auch sehr geändert. Also das weiß man auch, wenn man mit Presse zu tun hat.
Nun ist die Presse die eine Seite, aber auch im öffentlichen Leben findet Fritz Bauer nicht wirklich statt. Woran liegt es, dass beispielsweise Politik oder Vereine diesen Namen, diese Personen, diese Geschichte nicht aufgreifen?
Weil in Deutschland, glaube ich, bis heute irgendwie nicht verziehen hat. Es wird an der Zeit, dass sich die junge Generation oder die mittlere, die mittelalte Generation sozusagen an ihn erinnert wird und sich besinnt, dass eigentlich dieser Mann für die Demokratie in Deutschland sozusagen das meiste getan hat und dass ihm die größten Ehren gebühren. Und es steht nicht, es gibt nicht einmal ein Schild an seinem Haus, dass er dort gelebt hat in Frankfurt am Main. Wirklich, einer der größten Juristen und Demokraten Deutschlands ist nur noch bei ein paar Fachleuten bekannt. Das ist erschreckend. Aber ich denke, das ändert sich mit dem Film, denn es gibt schon inzwischen eine Straße in Stuttgart nach ihm benannt. In Frankfurt wird es eine geben. Heute hat mir ein Herr geschrieben aus Braunschweig, dass man dort auch überlegt. Ein Gerichtssaal soll nach Fritz Bauer in Stuttgart benannt werden. Also ich glaube, das wird sich, ich meine, der Film ist jetzt gerade mal ein halbes Jahr sozusagen unterwegs. Und das ist nichts, also für einen Film. Und wenn das noch so weitergeht, das Interesse ist enorm. Wir haben schon sehr, sehr viele Zuschauer. Ich glaube 9000 oder sowas. Und da sehe ich also noch einige Möglichkeiten der Veränderung im Sinne auf die Akzeptanz von Fritz Bauer und auch der Anerkennung. Also das wird geschehen, glaube ich.
Das sagt die Regisseurin Ilona Ziok, deren Film Fritz Bauer, Tod auf Raten, zurzeit im Rahmen des Übermut-Filmfestivals in den Kinosälen in Deutschland zu sehen ist. Vielen Dank für das Interview, Frau Ziok.
Ich danke auch und ich hoffe, dass viele Zuschauer kommen.